SWR 2 Wissen.
Die dritte Phase begann mit einem eigenartigen Gekrächze, das in der Luft irgendwo vorhanden war, an verschiedenen Stellen. Das begleitete uns auch. Dieses Gekrächze ist im Tonband aufgenommen worden.
Und zwar Klopftöne und dieses Krächzen.
Und das Fallen der Möbel.
Gespenster, Geister und Spukphänomene. Erkundungen im Übernatürlichen. Eine Sendung von Rolf Kanzen.
Zuerst schraubten sich Wasserhähne aus ihrer Fassung. Mobiliar wurde demoliert. Dann riss es Türen aus den Rahmen. Eine landete im Apfelbaum. Tische und Stühle flogen aus dem ersten Stock auf die Treppe. Ein Spukfall von vielen. Sind es Geister oder verbergen sich dahinter natürliche Ursachen? Die Experten vom Institut für Grenzgebiete der Psychologie und Psychohygiene in Freiburg analysieren solche Phänomene. Sie sind Psychologen, Psychotherapeuten, Physiker, Soziologen, Chemiker. Ihr Forschungsgebiet ist die Anomalistik, also das, was sich mit herkömmlichen psychologischen und naturwissenschaftlichen Herangehensweisen nicht erklären lässt.
Das Institut für Grenzgebiete, abgekürzt IGPP, untersucht in einem breiten, interdisziplinären Rahmen außergewöhnliche oder paranormale Erfahrungen, die seit jeher eben zur Kulturgeschichte der Menschen gehören.
Der Psychologe Eberhard Bauer ist heute der Forschungskoordinator des IGPP. Geistererscheinungen, Telepathie, Hellsehen, UFOs, Reinkarnationserinnerungen und eben Spukphänomene aller Art sind Aufgabenbereiche des interdisziplinären wissenschaftlichen Teams. Ein Spukfall aus dem Jahre 1971.
Es ist laut. Ich hab Angst.
Das Poltern und Klopfen begann immer dann, wenn die beiden Schwestern, 11 und 13 Jahre alt, nebeneinander im Bett lagen.
Ich hab Angst, Tom.
Hinweise auf Manipulationen und normale Erklärungen dieser Phänomene fand man nicht. Auch nicht bei diesem fast 2000 Jahre alten Spukphänomen.
In der Stille der Nacht hörte man Eisengerassel. Und wenn man stärker hinhörte, Kettenrasseln. Darauf erschien ein Gespenst, ein alter Mann, abgemagert und total verdreckt, mit langem Bart. An den Beinen trug er Fußfesseln.
Das berichtet der römische Senator Plinius der Jüngere im ersten Jahrhundert unserer Zeitrechnung über ein Haus in Athen. Der Philosoph Athenodoros wartete eines Nachts auf das Gespenst und folgte ihm. Es führte ihn bis in den Hof und löste sich dort in Luft auf. An dieser Stelle ließ Athenodoros am Tag darauf die Erde aufgraben.
Man findet ein in Ketten eingewickeltes Skelett. Es wurde auf Staatskosten beigesetzt.
Und danach war der Spuk zu Ende. Ein ähnliches Szenario wie im Film Poltergeist, der 1982 inszeniert wurde. Hier hatte eine raffgierige Baufirma eine Siedlung auf einem planierten Friedhof gebaut. Die Seelen protestierten mittels Spuk.
Der Umgang mit der Totenwelt oder die Frage, ob es Kontakte mit Verstorbenen gibt, nicht wahr, ist ja ein Menschheitsthema. Es gibt keine Hochkultur, in der diese Themen, Phänomene nicht in irgendeiner Weise eine Rolle spielen.
Schutz- und Hausgeister finden Ethnologen und Historiker in nahezu allen Kulturen. Erzählungen von Totengeistern und Wiedergängern, von Quäl- und Plagegeistern ebenso. In England gab es Poltergeistphänomene vor allem in alten Landhäusern. Die 1882 in London gegründete Society for Psychical Research sammelte, analysierte hunderte von Fällen. Psychologen und Wissenschaftler dokumentierten Spukphänomene und Geistererscheinungen. Journalisten berichteten und Schriftsteller publizierten seit dem 17. Jahrhundert Gruselgeschichten – und ebneten der Filmindustrie und Unterhaltungsliteratur den Weg zum beliebten Grusel- und Horrorgenre.
Glauben Sie an Geister?
Knapp 10% antworten Meinungsforschern mit einem klaren Ja. Geister scheinen immer beliebter zu werden. Wer Kontakte mit ihnen wünscht, wendet sich an spirituelle Medien. Um herumspukende Wesenheiten loszuwerden, engagiert man Geisterjäger oder spirituelle Putzkolonnen. Spukbegeisterte können in Hunderten von Büchern und Dokumentationen ihre Informationslücken schließen. Und manche Skeptiker lassen sich irritieren, wenn man sie fragt, ob sie nicht auch vor dem Tod geliebter Menschen merkwürdige Vorahnungen gehabt hätten.
Die Frage, ob mit dem Tode, mit dem physischen Tode alles aus ist, ist da ein zentrales Thema jeder Philosophie, Literatur, jeder Neurowissenschaften und so weiter. Das heißt, diese Themen entzünden natürlich auch die Fantasie der Menschen und aus diesem Grunde gehören sie sozusagen zu unserer Alltagswirklichkeit. Warum? Weil die natürlich eine existenzielle Aufladung haben. Auf der einen Seite und weil sie natürlich einhergehen mit dem Niemandsland, das wir eines Tages wohl alle betreten werden, aber keiner kommt daraus zurück.
So spuken Seelen gelegentlich, weil ihr Körper nicht angemessen bestattet wurde, weil sie postmortem noch etwas zu erledigen haben oder weil sie nicht ins Licht finden. Das wäre der spiritualistische Erklärungsansatz für anormale Phänomene. Skeptiker vermuten hinter Geistererscheinungen und Spuk Betrug oder Manipulationen. Psychologen erklären anormale Wahrnehmungen kognitionspsychologisch oder mit unbewussten Wünschen. Naturwissenschaftler setzen auf natürliche Erklärungen, neuerdings auf die Quantenphysik. Trotz oder gerade wegen dieser unterschiedlichen Erklärungsansätze bleibt die Beschäftigung mit dem Anormalen spannend. Ein wichtiges Motiv der Beschäftigung ist dessen existenzielle Aufladung. Woher komme ich? Wohin gehe ich?
Aus diesem Grunde sind eben Spuk- und Geistererscheinungen ein Tummelplatz für unsere Fantasien, für unsere Hoffnungen, Befürchtungen und Ängste. Und aus diesem Grunde wird es solche Phänomene oder Berichte darüber immer geben, solange es Menschen gibt.
So der Psychologe Eberhard Bauer, der in seinem Freiburger Institut auch auf ein großes Fallarchiv und eine einschlägige Bibliothek zurückgreifen kann. Er beschäftigt sich auch mit spirituellen Medien wie Ulrich Makowski, die einschlägige Erfahrungen zu haben glauben mit den Seelen Verstorbener und der Entsorgung herumspukender Geister.
Das ist eine Gabe, die ich habe. Ich kann wahrnehmen und sehen, was los ist. Und ich kann das Energiefeld spüren und sagen, das ist eine verstorbene Seele eines Mannes. Der will das und das sagen, als Beispiel. Der hat eine Nachricht an Sie. Oder der findet seinen Weg nicht ins Licht. Oder der vermisst jemanden oder sucht jemanden.
Ulrich Makowski, Ende 40, schlank, nebenberufliches Medium, wohnt in Berlin-Steglitz in einem Mehrfamilienhaus aus den 1970er Jahren. Seine Wohnung im dritten Stock ist sachlich eingerichtet. Keine wallenden Vorhänge, keine Geisterstaubsauger wie im Film, keine Kristallkugeln, keine Räucherstäbchen. Ulrich Makowski ist bodenständig. Wer ihn als Mittler zwischen den Welten buchen will, 120 Euro pauschal für eine bis anderthalb Stunden, findet ihn im Internet.
Bei 80-90% der Fälle ist es tatsächlich so, dass da irgendetwas ist, was man nicht erklären kann. Ich kann mich, wenn ich mit der Person am Telefon spreche, kann ich mich bei denen reinversetzen in das Energiefeld.
Manchmal, wenn sich Spukerei nicht gleich am Telefon erledigen lässt, meditiert er eine Weile, um Kontakt zur spukauslösenden Seele aufzunehmen und sie ins Licht zu schicken. Das heißt für Ulrich Makowski in den Himmel. Also einem Ort, an dem sie sich wohlfühlen und ein wenig ausruhen kann, bevor sie wieder inkarniert, also zurück muss in einen anderen Körper. Ein Beispiel. Ein junger Mann ruft gegen 22 Uhr an. Es machten sich Wesenheiten bemerkbar durch Geräusche in Küche und Flur und durch plötzliche Kälte.
So, und dann meinte ich, was passiert denn jetzt gerade in diesem Moment in Ihrer Wohnung? Ich halte Ihnen jetzt mal das Handy hin, ich halte es mal Richtung Küche. Und es klappert unentwegt und alle Tassen klappern und das ganze Zimmer ruckelt. Meinte ich, okay, Sie erzählen mal weiter, was passiert und ich nehme derweil Kontakt mit dieser Seele auf. Und habe das gemacht und erzählt und erzählt. Und ich habe mit dieser Seele halt gesprochen. Das war eine männliche Seele, die den Weg nicht ins Licht gefunden hatte und nur Aufmerksamkeit brauchte. Die wollte gesehen werden. Und die kannte den Ausweg nicht. Die wollte weg aus dieser Ebene und hat sich irgendwie verfangen in dieser Wohnung. Ich weiß nicht, woher die Seele kam. Dann habe ich kurzerhand mit der Seele gesprochen, ihr kurz erklärt, dass sie beschützt ist. Ich werde sie jetzt ins Licht bringen. Und habe sie dann tatsächlich auch bis an die Schwelle des Lichts gebracht. So, und dann meinte ich zu dem jungen Mann, so, jetzt horchen Sie mal, ist noch was in der Küche oder ist irgendwas verändert bei Ihnen jetzt in der Wohnung? Da meinte er, stimmt, ist auf einmal ganz leise in der Wohnung, da ist gar nichts mehr. Okay, genau, ich habe jetzt auch mit der Seele gesprochen, die ist jetzt gegangen. Und gibt es noch irgendwas? Ja, ich merke gerade, dass die Zimmertemperatur wieder steigt, es wird jetzt wieder wärmer hier. Wunderbar.
Oft sind es die Seelen von Ungläubigen und Atheisten, die an ihrem eigenen Weiterleben zweifeln und deshalb den Weg ins Licht oder in den Himmel nicht finden. Sie würden dann als erdgebundene Geister zwischen Himmel und Erde festhängen.
Dann leben die fröhlich weiter. Und die gehen trotzdem auch schlafen, diese Seelen, setzen sich ins Wohnzimmer hin und meinen, sie würden weiterhin fernsehen. Diese Seelen wissen, irgendwas ist anders als vorher, aber die leben einfach ihr Leben weiter.
Im Film The Sixth Sense war das auch so. Ein Kinderpsychotherapeut weiß bis zum Ende des Films nicht, dass er eigentlich tot ist. Er therapiert einen traurigen kleinen Jungen, der, wie Ulrich Markowski, Geister sieht.
Diese Phänomene haben natürlich populäre Vorgaben. Und viele Menschen, die solche Erfahrungen haben oder glauben, sie zu haben, die suchen natürlich nach ganz bestimmten Stereotypen. Und diese Stereotypen werden natürlich massenmedial vorgegeben und wirken wiederum zurück auf das Selbstverständnis der Betreffenden. Das heißt, man findet auf der einen Seite eben ganz bestimmte populäre Stereotype und Vorgaben, die auf der anderen Seite bei manchen Menschen dazu führen, dass sie versuchen, ihre Erfahrungen, für die sie keine Worte vielleicht finden, in eine bestimmte Form zu kleiden. Das ist natürlich sehr, sehr schwierig jetzt zu unterscheiden, was jetzt sozusagen eine, nun ja, echte Erfahrung, die Narrative sucht, oder wie weit sind es primär Narrative und die Erfahrungen sind sekundär.
So der Psychologe Eberhard Bauer. Das US-amerikanische Medium James Van Braak bietet eine dritte Erklärungsmöglichkeit für die Narrative, also für die Stereotypen-Erzählmuster. Er versichert, die Geister beraten die Filmemacher durch spirituelle Mittler wie ihn. Hollywood erzählt also durch Geister authentisch informiert die Wahrheit über sie, über Spuk, über Seelen, die nicht ins Licht finden. Oder über solche, die im Licht sind, aber unter Vermittlung von Medien wie Ulrich Markowski gerne noch einmal mit ihrer irdischen Verwandtschaft kommunizieren wollen. Dass alles okay ist im Jenseits, hörte man in früheren Jahrhunderten gerne, so Dithard Savitschi. Er ist als Historiker Geisterspezialist.
Unter den gebildeten und theologisch besonders sensibilisierten Personen der Zeit um 1800 hat es zumindest laut Literatur fast schon oft mal den Brauch gegeben, mit einem sterbenden Angehörigen zu vereinbaren, wenn du drüben angekommen bist, gib mir ein Zeichen hier, dann weiß ich, es gibt ein Jenseits.
Und so zerdepperten verstorbene Freunde als unsichtbare Geister verabredungsgemäß Geschirr und Lampen, um ihre postmortale Existenz zu bestätigen. Oder weiß gekleidete Gespenster versicherten,
Karl, ich bin unsterblich. Einst sehen wir uns wieder.
Ein Klassiker in der frühen Neuzeit war die Erscheinung eines verstorbenen Angehörigen, Nachbarn, um eine Angelegenheit zu klären, die bei dessen Tod noch nicht erledigt war.
Zum Beispiel die Anerkennung von Schuld, Schulden, unehelichen Kindern. Es gibt auch Tipps, wo das Ersparte versteckt ist.
Interessanterweise tauchen diese Geschichten dann bei den Jenseitswiederkehrern als Argumente auf, warum sie als Geister keine Ruhe finden könnten und warum der Nachbar oder die Verwandten noch etwas zu tun hätten. Also das ist gewissermaßen auch eine nachträgliche Möglichkeit gewesen, Konflikte in so einer Dorfgemeinschaft oder Hausgemeinschaft zu lösen.
Kurzum, Geistererscheinungen hatten soziale und psychologische Funktionen, konnten Konflikte beilegen. Etwa dann, wenn ein Geist über ein Medium mitteilen ließ, dass doch bitteschön ein fremdgehender Ehemann seine außerehelichen Aktivitäten einstellen solle. Den Menschen des 18. Jahrhunderts galt die Existenz von Geistern oft als Selbstverständlichkeit. Skeptiker galten als gottlos. Das Christentum, zumal das Volksreligiöse, akzeptierte die Geister wie auch die Engel, Teufel, Hexen und Dämonen.
Es gibt schon seit Jahrhunderten, seit den Anfängen des Christentums, Geschichten von Jenseitswiederkehrern. Das im Mittelalter geschaffene Konzept des Fegefeuers, also die Vorstellung, dass die Menschen nach dem Tod in einen Zwischenzustand kommen, in dem sie büßen müssen, bestimmte Dinge zu klären haben. Dieses Konzept hat sicher für einen Aufschwung von Geistergeschichten und Geisterglauben gesorgt, weil auch die Kirche sanktionierte, dass es die Vorstellung gibt. Es kommen Tote wieder, haben eine Bitte, man kann für diese Toten beten, man kann für sie spenden. Es ist also ein Teil der Heilsökonomie ganz konkret gewesen.
Doch Luther wollte das von Theologen im Mittelalter erfundene Fegefeuer wieder aus dem Glauben verbannen.
Wir fahren dahin und kommen am jüngsten Tag wieder, ehe wir's gewahr werden. Wissen wir auch nicht, wie lang wir außen gewesen sind.
Das heißt, Schlaf bis zum jüngsten Gericht, keine Stippvisiten der Seelen im Diesseits, keinerlei Kontakte mit den Lieben daheim. Doch das war für viele nicht akzeptabel.
Ende des 18. Jahrhunderts beginnen Protestanten, Pietisten zunehmend doch zu argumentieren, es gäbe einen Zwischenzustand.
Somnambule, also Menschen, die sich in eine Art Trance versetzen, stellen Kontakte zu Geistern her, oder Medien, die sich magnetisieren, also hypnotisieren lassen. In einigen freireligiösen Gemeinden integrierte man den Totenkontakt in das Gemeindeleben. Dieter Zawicki nennt das Andachtsspiritismus.
Man muss sich das ungefähr wie einen Gottesdienst vorstellen. Also es wurden am Anfang Choräle gesungen, manchmal direkt aus dem Kirchengesangbuch, manchmal gab es spezielle spiritistische Lieder. Dann fühlten sich Mitglieder der Anwesenden medial zum Sprechen erfüllt und aus ihnen sprachen dann Verstorbene über das Jenseits, vielleicht sprachen auch mal Engel.
Die kirchenchristliche Geistlichkeit versuchte dagegen einzuschreiten. Aus Rom gab es ein striktes Verbot dieser magischen Praktiken. Dessen ungeachtet verbreitete sich die Mode, spiritistische Sitzungen, also Seancen, abzuhalten. In adligen, später in bürgerlichen Salons, ließen bezahlte Medien Geister erscheinen. Diese verkündeten Botschaften, ließen sich fotografieren, Tische und Gläser tanzen, zauberten sogar Nippesfiguren aus dem Jenseits herbei. Berühmtere Medien traten in großen Sälen auf und verdienten gut. Einige wurden als Trickbetrüger entlarvt.
Darauf reagieren die Theosophen und die Anthroposophen wie Rudolf Steiner, indem sie sagen, ja, es gibt eine höhere geistige Welt. Wir haben ja selber auch spiritistische Affinitäten gehabt, aber wir haben erkannt, die Lächerlichkeit der Erscheinungen ist in keinem Verhältnis zur Erhabenheit der Geisterwelt.
Das hieß, keine unterhaltsamen spiritistischen Sitzungen mehr mit gruseligen Geisterkontakten. Andererseits gehörten um 1900 Geisterkontakte zu einer Art Alltagskultur.
Da setzt sich dann eine Gruppe von interessierten Menschen an einen Tisch. Alle legen die Hände auf die Tischplatte, vielleicht berühren sie sich mit dem kleinen Finger und dem Daumen jeweils. Und dann beginnt sich eine energetische Situation einzustellen, in der die Kommunikation hergestellt werden kann. Der Tisch fängt an zu wackeln, zu hüpfen. Er klopft vielleicht dann auf Fragen mit einem Fuß. Und dann kann man kommunizieren.
Einfacher gelang das mit dem Ouija-Brett, auch Hexenbrett genannt. Heute gibt es Ouija-Bretter preiswert im Versandhandel. Ein Brett mit Buchstaben und Zahlen, mit einem Ja- und einem Nein-Feld. Dazu gibt es ein leicht schiebbares, manchmal auf Rollen laufendes dreieckiges Brettchen, auf das die Beteiligten je einen Finger legen. Statt Brettchen funktionieren auch Gläser. Dann können dem anwesenden Geist Fragen gestellt werden. Mit der nötigen Ernsthaftigkeit und Geduld wird sich nun das kleine Brettchen zu den Buchstaben oder zu dem Ja- oder Nein-Feld bewegen.
Da können wir nämlich sagen, es ist natürlich durchaus denkbar, dass durch so ein Ritual und durch diese angeregte Stimmung, die da herrscht und die Aufregung und natürlich die Vorstellung, da spricht jetzt ein Geist, solche Verschränkungsphänomene in der Gruppe auftreten können und dann spukt's halt etwas. Das ist nicht weiter schlimm. Die Jugendlichen kriegen meistens ziemlich Angst und dann kommen sie zu uns in die Beratungsstelle.
Walter von Lucadou gehört zum Umfeld des Freiburger Instituts für Grenzgebiete der Psychologie und Psychohygiene. Er ist Physiker und Psychologe. Sein Fachgebiet ist der Spuk. Das Ouija-Brett funktioniert seiner Ansicht nach durch unbewusste Bewegungen der Beteiligten. Für die damit manchmal auftretenden Spukphänomene, etwa Bilder, die von den Wänden fallen, Kälte, zuschlagende Türen etc., hat der Physiker von Lucadou eine Arbeitshypothese. Sie lautet,
dass diese Spukphänomene Verschränkungsphänomene in selbstorganisierenden psychophysikalischen Systemen sind, so sage ich es mal wissenschaftlich, und diese Verschränkungsphänomene, die erzeugen auch physikalisch gesehen sogenannte Superfluktuationen.
Das höre sich ebenso kompliziert an, wie es sei, versichert Lucadou, und beweisbar sei es auch nicht, noch nicht. Jedenfalls nicht mit den gängigen physikalischen Theorien. Es gäbe nur viele Hinweise darauf, dass zwischen psychischen Prozessen und der physischen Welt Wechselwirkungen und Verbindungen, also merkwürdige Verschränkungen, bestünden. Dass also Bilder ohne Berührung von den Wänden fallen, dass Schränke verrücken oder Glühbirnen platzen würden. So sei es also möglich, wenn sich Menschen in einem bestimmten Umfeld auf das Ouija-Brett konzentrieren, dass sich merkwürdige Beeinflussungsprozesse ereignen, die Quantenphysiker im Mikrobereich beweisen können.
Es ist so, dass man aus der Quantenphysik eine bestimmte Struktur lernen kann. Das sind eben diese Verschränkungszusammenhänge. Und dass die aber auch woanders auftreten, zum Beispiel in der Psychologie. Und in der Psychologie kann man sie mittlerweile ebenfalls nachweisen. Und die Idee ist nun, um eine naturwissenschaftliche Erklärung für den Spuk zu haben, dass das eben solche Verschränkungszusammenhänge sind. Das ist eine Hypothese, aber sie scheint ganz gut zu passen.
In seinem Buch
Die Geister, die mich riefen, Deutschlands bekanntester Spukforscher erzählt,
berichtet er von einigen Fällen. Insgesamt hat er Hunderte analysiert. Der Paradespukfall ist gut dokumentiert. Er ereignete sich in einer Anwaltskanzlei in Rosenheim 1967. Glühbirnen zerplatzten, Lampen schwangen ohne jegliche Berührung hin und her, Bilder fielen von den Wänden, Tausende von Telefonanrufen bei der Zeitansage wurden getätigt, das Mobiliar wurde wie von unsichtbarer Hand verrückt. Weder die Kriminalpolizei noch Elektroingenieure, weder Techniker noch Physiker fanden normale Ursachen. Auffällig war nur, immer wenn es zu diesen Vorfällen kam, war die 19-jährige Annemarie anwesend. Ein Telefonat mit ihr nahm das Freiburger Institut auf.
Dann habe ich nun zu meiner Kollegin gesagt, du, jetzt platzt die Birne im Chefzimmer, und im gleichen Augenblick ist sie schon geplatzt.
Ach, und war da schon jemand im Chefzimmer drin?
Nein, da war noch niemand im Chefzimmer.
Mhm. Und haben Sie gesehen beide, wie die Birne...
Nein.
Was ist denn passiert? Haben Sie doch keine Angst, um Gottes Willen.
Nein, es ist ja bloß ein Bild runtergefallen.
Ein Bild ist runtergefallen.
Ja.
So.
Ohne Zutun eines anderen, wie bezeugt wurde. Die Presse wurde aufmerksam. Die Angestellte wurde von Zeitungen als Hexe beschimpft oder als raffinierte Manipulatorin. Manipulationen konnten, von einer Ausnahme abgesehen, ausgeschlossen werden. Als Annemarie entlassen wurde, hörte der Spuk auf. Dass die von Annemarie ausgehenden psychischen Einflüsse physikalische Folgen hatten, lässt sich auf der Basis der etablierten Physik nicht nachweisen. Doch viele Spukphänomene und Geistererscheinungen lassen sich eindeutiger erklären. Tonbandstimmen. Aufgenommen in einer ruhigen ländlichen Umgebung. Nach längerer Zeit stellten sich die Stimmen ein. Wer gesagt bekommt, was sie singen, kann sie verstehen.
Ja, die Toten, siehe sie leben. Siehe sie leben in Frieden. Ja, die Toten, siehe sie leben. Siehe sie leben in Frieden.
Die einfache Erklärung ist, dass natürlich der Mensch in das Rauschen hinein immer etwas hört. Oder wenn er ins Gebüsch schaut oder in die Wolken, dann sieht er immer Gestalten. Er sieht entweder ein Gesicht oder ein Tier oder sowas. Und diese Gestaltwahrnehmung, so nennen wir das in der Psychologie, die ist wirklich tricky. Und zwar deswegen, weil man sich das nicht einbildet, sondern tatsächlich hört oder sieht.
Kognitionspsychologisch ist das geklärt. Unsere Wahrnehmung folgt den Mustern, die wir ihr vorgeben. Daraus folgt, wir hören und sehen, was wir wollen oder erwarten. Verstorbene, die wir vermissen, leben ebenso.
Es kommt ganz häufig vor, dass Menschen, die einen nahen Angehörigen verloren haben, das spielt ja bei vielen Gruselfilmen eine Rolle, dann das Gefühl haben, dass der Verstorbene noch eben in der Wohnung ist. Ja, das ist so häufig, dass man sagen kann, es ist eigentlich normal.
Die Trauerforschung belegt das. Wir sehen, riechen, hören, spüren verstorbene Menschen. Sie erscheinen uns real.
Diese Postmortem-Erscheinungen, die sind eben insofern interessant, weil sie für die Betreffenden natürlich die Frage stellen, gibt es irgendein Element, irgendein Teil eben der Persönlichkeit, die weiterlebt und sich bemerkbar macht?
Beantworten kann der Psychologe Eberhard Bauer die Frage nicht. Aber es gibt psychologische Erklärungen für den Wunsch, sie mit Ja beantworten zu wollen. An naturwissenschaftlichen Erklärungen für Spukphänomene versuchen sich Physiker und finden in der Quantenphysik Hinweise.
Metaphysik der dummen Kerle.
Für spirituelle Erklärungen, wie sie der Mittler zwischen den Welten Ulrich Markowski anbietet, sind anormale Phänomene kein Problem. Geister verursachen sie.
Ich nehme dann gerne Kontakt auf und ich gucke vorher mal so ein bisschen rein. Steht für diese Person etwas an? Kann ich dazu etwas sagen?
Die Subalternität der Medien ist ebenso wenig zufällig wie das Läppische des Geoffenbarten. Seit den frühen Tagen des Spiritismus hat das Jenseits nichts Erheblicheres kundgetan als Grüße der verstorbenen Großmutter.
Aus dem Jenseits zugeschaltet, Theodor W. Adorno.
Geist dissoziiert sich in Geister und büßt darüber die Fähigkeit ein, zu erkennen, dass es jene nicht gibt.
Adorno zitiert aus seiner Minima Moralia.
Wenn die objektive Realität den Lebendigen taub erscheint wie nie zuvor, so suchen sie ihr mit Abracadabra Sinn zu entlocken.